Neues Jahr, neue News und mit diesen Worten begrüße ich euch zurück im Jahr 2025 hier beim Heir to the Empire Podcast. Mein Name ist Daniel und mit dabei ist wie immer mein kongenialer Newspartner Nico.
Hallöchen!
Ja, wer es am Cover schon gesehen hat, wir sind noch in Neujahresstimmung und ich habe im Vorgespräch durch Nico erfahren, dass heute der letzte Tag ist, an dem wir das aufnehmen, am Abend des 10.01., dass man sich noch ein gutes Neues wünschen darf. Klär uns auf, Nico.
Laut Knigge.
Das heißt, wenn ihr das später hört, bitte hinterlasst keine bösen Kommentare, dass wir uns nicht an die Knigge-Regeln gehalten haben bei der Aufnahme. War es alles noch laut Knigge-Regeln erlaubt. Und wir wünschen euch ja einen guten Start ins neue Jahr. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder bei uns eingeschaltet habt. Und es gibt sogar, ja, dadurch, dass wir die Folge ein-, zweimal so ein bisschen verschoben haben, wirklich mal brandheiße News, auf die wir uns gleich stürzen werden. Aber es gibt auch ein paar News, die im Dezember schon hier im Skript standen und wir haben es dann aber aus diversen Gründen, ihr kennt es ja, mal wieder geschoben. Aber deshalb haben wir jetzt ja eine, ich würde schon sagen, eine gute Sammlung an Neuigkeiten, über die es sich lohnt zu reden. Vorher aber erstmal, Nico, wie geht's dir denn so? Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
Ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet. Wie sage ich es am besten? Gerade deshalb, weil man ja irgendwie, ich weiß nicht, gab es das schon mal, dass man mit einer Star-Wars-Serie ins neue Jahr gegangen ist? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht so zu Clone-Wars-Zeiten oder so, aber nicht unter Disney.
Ja, so richtig. Also wahrscheinlich korrigieren uns jetzt gleich wieder viele Leute, aber ich habe es jetzt gerade auch nicht mehr so auf dem Schirm. Verstehe aber, was du meinst. Ich mag das auch, also ich fand es auch immer richtig cool, dass die Sequels und die anderen Spin-off-Filme damals alle, okay, Solo nicht, aber außer Solo, dass die Sequels und der eine Spin-off-Film an Weihnachten gestartet sind, weil ich finde irgendwie hat, obwohl Star Wars ja früher immer so ein Mai-Franchise war, mag ich das einfach im Sommer, im Winter, wenn es draußen dunkel ist und kalt, schön drin zu sitzen, keine Ahnung, mit einem warmen Getränk und dann Star Wars zu schauen.
Ist ja, schön. Und gerade Skeleton Crew passt da, finde ich, sehr gut rein in die Zeit. Das gibt mir auch immer ein sehr warmes, wohliges Gefühl in den Magen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Ja, ist aber schön. Geht mir ganz genauso. Und ich habe es dir im Vorgespräch erzählt. Ich hatte auch eine ereignisreiche Star-Wars-Zeit. Ich habe mit meinem Kumpel, dem Jay, ganz unverhofft aus seiner Initiative heraus, zwischen den Jahren haben wir an einem Abend die komplette dritte Staffel The Mandalorian gebinged und ich muss sagen, es war großartig. Es war das erste Mal, dass ich die Serie so am Stück geguckt habe. Vorher immer nur, klar, jede Folge auch irgendwie mehrfach, als es rauskam. Die eine mal mehr, die andere weniger. Aber ich habe jede Folge mindestens zweimal sowieso schon gesehen gehabt. Manche sogar, glaube ich, viermal, aber noch nie so am Stück. Und das fand ich richtig gut und dann haben wir anschließend noch in drei Etappen Ahsoka geguckt in drei Blöcken und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich bin richtig drin wieder in Star Wars, parallel noch die neuen Folgen Skeleton Crew jede Woche. Eigentlich ja, kann es gerade so weitergehen, gib mir mehr, gib mir Andor, gib mir alles, Unlimited Star Wars Content. So on fire war ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, die perfekte Zeit, um wieder ein bisschen gehypt zu sein, wenn jetzt das Jahr der Celebration ansteht. Für mich zumindest.
Weil ich es noch nicht mitbekommen habe, Daniel wird in Japan sein. Ja, aber du sprichst da schon was Gutes an, die Serien. Ich glaube, damit hängt auch unsere erste News zusammen.
Genau, unsere erste News. Eine brandheiße Neuigkeit heute Morgen. Ich bin aus dem Bett gerollt. Ich weiß nicht genau, wann es veröffentlicht wurde und hatte dann Instagram in der Hand und habe direkt gesehen vom Hollywood Reporter, wo ich dann gleich auch gedacht habe, okay, klingt verlässlich. Und darin stand, dass der aus Game of Thrones bekannte Rory McCann, der dort den Sandor Clegane, auch bekannt als The Hound, gespielt hat, die Nachfolge für den leider im Mai 2023 verstorbenen Ray Stevenson antreten wird. Und ja, lange war es da ja ruhig um diese Personalie. Man wusste nicht ganz genau, wie wird das fortgesetzt. Jeder, der Ahsoka bis zu Ende geguckt hat, weiß, die Story endet mit einem wortwörtlichen Cliffhanger. Wir sehen Baylan, wie er da auf der Statue des Vaters von Mortis steht und gen Horizont blickt. Und leider ja wissen wir oder wussten wir ja schon vor der Serie, dass Ray Stevenson leider verstorben ist. Und wir haben uns alle gefragt, wie geht's denn weiter? Gibt's ein Recasting? Machen sie CGI? Schreiben sie die Rolle raus? Was auch immer. Und ja, jetzt haben wir Gewissheit. Und ich persönlich muss sagen, finde ich gut, aber erstmal meine Frage an dich. Wie hast du die News wahrgenommen und wie findest du das Ganze denn?
Also es war ja nur eine Frage der Zeit, bis es diese Nachricht geben würde. Also jetzt nicht, dass Rory McKenna die Rolle übernehmen wird, aber dass es ein Recasting geben wird, weil ja Baylan Skoll einfach eine elementar wichtige Figur für diese Geschichte ist. Und ich war überrascht. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie gewisse Vorstellungen, wie der aussehen sollte. Also natürlich sollte er irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht einen Bart haben oder so oder Haare generell. Also so eine gewisse Ähnlichkeit muss es ja geben, damit man die Leute vor dem Fernseher, die das dann gucken und vielleicht nicht jedes Star Wars News mitverfolgen, nicht zu sehr überrascht sind, sodass zumindest noch eine gewisse Ähnlichkeit beim Aussehen besteht. Ich war natürlich nicht überrascht, dass sie dann so einen relativ hünenhaften, breiten, großen Typen genommen haben. Ich finde, Rory McKenna hat nochmal so eine andere Ausstrahlung als Ray Stevenson. Ich hatte es auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt. Ich finde, wenn man Ray Stevenson so angeguckt hat, der hat einfach eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Die hat Rory McKenna auch, aber eine andere. Während Ray Stevenson so ein bisschen mehr so den Gentleman noch gegeben hat, ist Rory McKenna für mich eher so ein bisschen der brutalere Typ. Ich möchte das jetzt aber gar nicht als Kritikpunkt nehmen. Ich glaube, dass das auch funktionieren kann, je nachdem, in welche Richtung die Figur dann in der zweiten Staffel von Ahsoka gehen wird. Ich glaube, das hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Er hat in Game of Thrones bewiesen, dass er ein sehr vielseitiger Schauspieler ist, der viele Facetten zeigen kann. Und ich bin mir sicher, dass er in Ahsoka einen sehr guten Job machen wird. Also jetzt nach näherer Überlegung bin ich doch mit dem Casting auch sehr zufrieden und freue mich darauf, ihn in der Serie zu sehen.
Ja, ich kann mich da auch echt nur anschließen. Ich habe am Anfang, als ich es gelesen habe, war ich so, okay, unerwartet, weil es waren ja viele von Leif Schreiber bis, ich glaube, Gerard Butler, da waren ja alle möglichen Namen. Also im Prinzip alle, ich nenne es jetzt mal plakativ, männlichen, so richtig Männer, die schon in irgendwelchen Actionfilmen mitgespielt haben, die alle noch deutlich mehr Bartwuchs, wie zum Beispiel ich und auch vor allem du haben. Und einfach so dieses Klischee von vor allem vielleicht in so einer, ja, in Actionfilmen halt, diese breit gebauten, bärtigen Männer mit tiefer Stimme, die dann alleine, keine Ahnung, stärker wie 10 andere Männer sind. So, das war so für mich so dieses, alle, die so in dieses Klischee gepasst haben, wurden da irgendwie in den Ring geworfen.
Die Leute, die in The Expendables mitspielen würden.
Genau,
falls jemand die Filmreihe kennt.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Und ja, auf ihn bin ich tatsächlich auch gar nicht gekommen, obwohl ich ja auch wirklich großer Game of Thrones Fan bin. Also im Prinzip ist ja Game of Thrones ist ja in einer Zeit gestartet, wo es quasi kein neues Star Wars zu der Zeit gerade so gab und hat schon auch so ein bisschen bei mir eine Lücke gefüllt. Da habe ich mich in der Zeit schon sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt, habe dann ja auch angefangen, die Bücher zu lesen und auch wirklich die Staffeln mehrfach geguckt, und der war auch einer meiner absoluten Lieblingsfiguren, gerade aus dem Grund eben, weil er halt gestartet ist und war so, also in Serie natürlich ein richtiges Arschloch, und am Ende der Serie war er vielleicht einer der Figuren, die, also in Westeros-Verhältnissen, der mit das größte Herz auch sogar drin hatte und einfach durch ja äußeren Umstände zu der auch entstellten Figur, äußerlich wie innerlich, geworden ist und dann eben durch Arya Stark sein Herz wieder gefunden hat und am Ende irgendwie sogar für eine gute Sache eingestanden ist, und das zeigt die Range, die dieser Schauspieler halt auch verkörpern kann. Vor allem Ray Stevenson ist auch, du hast gemeint, sehr erhaben, und er transportiert sehr viel mit seinen Augen und seiner Mimik, und ich glaube, der Rory McKenna kann das auch wenn er ganz anders Schauspieler, glaube ich, wie Ray Stevenson, könnte ich mir gut vorstellen, dass das, also dieses Art in sich mit den Augen, jemand, der böse Dinge tut, aber vielleicht irgendwie auch, ich nenne es irgendwie traurige Augen hat. Das hat Ray Stevenson auch so ein bisschen gehabt, der auch im Dialog mit Ahsoka ihr offenbart, er will eigentlich keine Gewalt. Er würde lieber, am liebsten würde er Ahsoka davon überzeugen, dass sie entweder sich ihm anschließt wahrscheinlich oder ihn einfach gehen lässt, aber er will sie ungern mit Gewalt aus dem Weg räumen. Aber er ist halt auch bereit, jedes Mittel anzuwenden, um seine hohen Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das kann gut passen. Musste da auch an Alden Ehrenreich denken, der ja auch eine ganz eigene Interpretation von Han Solo gespielt hat und der nicht aussieht wie Harrison Ford, überhaupt nicht, finde ich, aber den Geist von Han Solo für mich perfekt transportiert und ich ihm zu jeder Sekunde abnehme, das ist Han Solo und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch so sein könnte.
Ja, zumal ja, um vielleicht bei dem Beispiel zu bleiben mit Solo, dass er ja eine Figur ist, die sich auch entwickeln kann. Ne? Bei Solo war es jetzt irgendwie so, dass wir einen jungen Han Solo gesehen haben, der sich natürlich nicht 1:1 verhält wie ein Harrison Ford Solo in Episode 4, 5, 6 oder von mir aus auch 7. Und genauso ist ja Bail and Skull eigentlich auch eine, also jetzt nicht vielleicht in der Geschichte, aber so für uns eine relativ junge Figur, wo sich viel noch rumrankt und die ja eine zentrale Rolle auch spielen wird und wo ich mir auch sicher sein kann, dass dann noch charakterlich etwas passiert. Also vielleicht wurde ja gerade in der Hinsicht, was dieser Figur dann widerfahren wird, dieses Casting gemacht. Ich habe da Vertrauen in die Verantwortlichen.
Ja, da gehe ich ganz mit. Ich weiß gar nicht, so viel rumspekulieren möchte ich an der Stelle eigentlich auch gar nicht, weil wir wissen halt also es kann halt wirklich in alle Richtungen gehen. Ich glaube, das Einzige, wo wir jetzt wirklich davon ausgehen können, dass Baylan schon eine zentrale Rolle einnehmen wird. Also ich glaube, das ist sowas, was dieses Casting schon auch mit aussagt, weil ich weiß, wir wissen ja nicht, wohin Filoni in seiner Story möchte. Aber ich glaube, die Tatsache, dass man dann wirklich so einen prominenten Schauspieler halt auch besetzt, zeigt für mich auch, dass sie da wirklich all in gehen. Und das finde ich auch gut, denn so tragisch wie der Tod von Ray Stevenson war, ich schätze ihn auch, so wie er damals auf der Celebration von seiner Rolle und von Dave Filoni und von der ganzen Produktion geschwärmt hat, dass es, ohne ihn jetzt natürlich zu kennen, glaube ich, dass er wenn er mitentscheiden dürfte, allen Leuten nur das Beste wünscht und sich wünscht, dass diese Geschichte auch würdevoll zu Ende gebracht wird und nicht dann quasi ja aufgrund äußeren Umständen da abgeändert wird. Und deshalb, ja, finde ich, glaube ich, ganz gut, was sie da so vorhaben. Und es scheint ja auch so, das ist auch eine News, die gab es schon im Dezember, dass Dave Filoni mitten im Schreibprozess ist. Er weiß noch nicht genau, wann er denn fertig ist und er hat bestätigt, dass er nach wie vor der Solo-Schreiber ist. Das heißt, er hat keinen Co-Autor oder andere Leute in einem Writers Room, sondern es ist wirklich Dave Filoni alleine, der die Serie verantworten wird. Ich bin gespannt, weil eben, ich habe erzählt, ich habe sie ja schon geguckt. Ich finde die Serie echt großartig, aber es gibt auch gerade so, was das Pacing betrifft, in manchen Episoden Kritikpunkte von mir. Ich finde gerade so der Mittelteil der Serie, also im Prinzip, das sind die Episoden, ich glaube 3, 4, 5, alles was dann mit dem Weg nach Peridia, also bevor sie quasi den Weg kennen mit Ahsoka und Anakin und dem Kampf Ahsoka gegen Bail und die Folgen, finde ich echt großartig. Und ich finde aber, der Anfang und das Ende der Serie ist für mich im Vergleich jetzt zu anderen Serien, die ich kenne, ein bisschen unrunder. Und ich würde mir da auch wünschen, dass Dave Filoni vielleicht auch auf die Kritik eingeht, weil ich glaube, das bin ich nicht der Einzige, der das so geäußert hat. Und Dave Filoni, wir wissen ja alle von seinen Qualitäten, aber er ist halt eben auch gerade im Live-Action-Bereich noch ein recht unerfahrener Autor. Und ich habe da immer, ähnlich wie bei George Lucas, das Ding, ich finde sein Worldbuilding klasse und seine Grundideen. Manchmal hat er aber auch in guten wie in schlechten Dingen eine Portion George Lucas, die so mitschwingt, finde ich. Ohne das jetzt als harte Kritik zu nennen, weil ich würde mich ja schon so als Filoni-Fanboy bezeichnen. Und es gab noch kein Projekt von ihm, wo ich nicht an irgendeiner Stelle mit Kloß im Hals und Tränchen im Auge davor gesessen bin und gesagt habe, ja, genau darum gucke ich Star Wars. Wie findest du das, die Nachricht, dass er auch in der zweiten Staffel der alleinige Autor der Serie ist?
Also erstmal, ich verstehe voll, was du meinst. Ich fand das gerade sehr schön umschrieben mit diesem in guten wie in schlechten ist ja George Lucas, weil auch George Lucas hat unfassbare Qualitäten und wir verdanken ihm so viel dafür, dass er diese Welt geschaffen hat und genauso verdanken wir Filoni, dass er ganz viele tolle Figuren geschaffen hat, ganz viele tolle Welten geschaffen hat, ganz viele tolle Geschichten erzählt hat. Aber auch der Mann ist halt nicht perfekt und das merkt man, wie du gesagt hattest, gerne mal im Writing. Wundern tut es mich jetzt nicht, dass er der alleinige Autor ist. Also ich habe das genauso erwartet. Ahsoka ist halt einfach sein Ding. Also sowohl die Serie als auch einfach ganz explizit die Figur. Und dementsprechend mache ich mir jetzt auch keine großen Gedanken. Ich fand ähnlich wie du Ahsoka Staffel 1 ganz toll. Auch wenn ich sie jetzt mal wieder rewatchen müsste. Ich glaube, ich warte damit aber tatsächlich, bis dann auch die zweite Staffel langsam sich annähert. Genau. Ja, viel mehr habe ich da auch eigentlich nicht zu sagen. Also keine Überraschung, stört mich jetzt auch nicht. Wird schon gut werden.
Ja, ich lese mal ganz kurz vielleicht gerade nochmal einen Auszug vor. Also das ist ein Interview mit Dave Filoni. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, das ist tatsächlich schon so lange her. Ah genau, es war auf der roten Teppich-Premiere von Skeleton Crew. Ich habe mir den YouTube-Link, den packen wir euch auch in die Shownotes, dass ihr das gerne selber mal gucken könnt, aber er sagt da wortwörtlich eben auf die Frage nach, wie es denn so aussieht aktuell mit Ahsoka, also das war dann irgendwie Anfang Dezember, als die Skeleton Crew Premiere in den USA war und da meinte er, I'm so into that as well, I've been writing it, I'm still the single writer on it, so I'm enjoying doing that, but it's a challenge of course, working some of these arcs through has been a challenge. Also er gibt offen und ehrlich zu, dass es eine Challenge ist, also schon ein anstrengender Schreibprozess und er noch die ein oder andere Hürde zu überwinden hat. Aber ja, wie wir eben gesagt haben, wir sind guter Dinge, dass er bis zum Drehstart auch ordentliche und fertige Drehbücher hat. Und der Drehstart, der ist auch gar nicht mehr in so allzu weiter Ferne, nämlich tatsächlich startet die Produktion dieses Jahr tatsächlich. Man weiß noch nicht ganz genau wann. Es gab vereinzelt Meldungen mit April, aber sagen wir mal gegen Mitte des Jahres spätestens wird es wohl losgehen. Und eine der größten Änderungen ist tatsächlich, dass Ahsoka nicht mehr in LA gedreht wird. Also alle anderen, ich nenne es jetzt mal Produktionen aus dem Mandoverse, wurden in LA gedreht. Da gibt's das Studio, wo auch die allererste Volume-Einheit von Lucasfilm da Platz gefunden hat und dann haben sie viele Dinge noch im Outdoor-Bereich rund um Los Angeles gedreht, wie zum Beispiel, fällt mir da ganz prominent ein, die Folge, in der Boba Fett zum allerersten Mal auftaucht in der zweiten Staffel von The Mandalorian, die wurde auf dem, ich glaube, Rocky Peak Trail hieß der Wanderpfad, wo ich tatsächlich 2014 sogar mal eine kleine Wandertour im Urlaub gemacht habe und dachte, das kommt mir alles so bekannt vor. Und als ich dann in irgendeinem Interview den Namen gehört habe, gegoogelt und dann dachte ich, ach krass, da war ich ja sogar schon mal dort. Und ja, jetzt ziehen sie von LA weg und zwar nach England. Da England, ja, ist auch für Star Wars Produktion nicht unbekannt. Wir haben aktuell Andor Staffel 2, das dort gedreht wurde und tatsächlich jeder bisher gefilmte Star Wars Film wurde in England produziert. Und also von den neueren, die Prequels wurden tatsächlich in Australien, aber ich habe es jetzt von den Sequels und der Originaltrilogie damals, also die Studios waren in London. Ich weiß jetzt nicht, ob Ahsoka auch in London filmen wird, aber zumindestens mal in UK. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade alles so rund um Schottland, Irland hat für mich schon mit ein paar Effekten dazu richtige Peridia-Vibes, weil das ist eine Sache, die mir jetzt auch wieder aufgefallen ist beim Gucken. Es sah also auf keinen Fall schlecht aus, aber wenn man schauen möchte, wo The Volume anfängt, dann findet man das in Ahsoka gerade mit den Szenen auf Peridia schon. Und ich könnte mir halt eben gut vorstellen, dass sie sagen, nee, lass uns da lieber den Endor-Weg gehen und das Ganze tatsächlich in irgendeinem Gebirge filmen und dann halt eventuell mit CGI noch erweitern. Aber gerade ja, Peridia, das ja schon eine recht brache Landschaft ist, da eignet sich, glaube ich, hier, ich denke so an ja schottischen Highlands oder was auch immer, könnte ich mir schon gut vorstellen. Was meinst du dazu?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Ich habe auch überlegt, ob man den Weg in die Vereinigten Staaten gewählt hat, weil es ja eben auch in London eben so viele große Studios gibt.
Also sorry, wirklich. Das Vereinigte Königreich. Also du hast gerade die Vereinigten Staaten.
Ach so, ja, natürlich. Ja, natürlich meine ich das Vereinigte Königreich. In die UK, nicht in die USA, geht. Weil die ja eben so viele große Studioräume haben. Ne? Also es gibt irgendwie die liebsten Studios von Warner Brothers, wobei da Disney wahrscheinlich nicht reden wird, weil das ist Warner Brothers. Aber mir fallen jetzt gerade auch noch die Pinewood Studios ein.
Ja, da wurde, glaube ich, viel Star Wars gedreht.
Ja. Und dass man vielleicht eben auch den Weg wählt, wieder weg vom Volume, weil das ja auch gerade im Internet in letzter Zeit immer häufiger anders zu Kritik war und dass man halt sich wieder mehr so ein bisschen den Stärken besinnt und wieder mehr auf gebaute Sets setzt. Also war ja schon so auch so ein Ansatz, der sich so ein bisschen in The Acolyte gezeigt hat, wo ja auch viele Sets wieder gebaut waren. Und dass man da halt eben diese Studioräume dann nutzt. Aber wie gesagt, alles nur Spekulation. Und natürlich aber auch, was du sagst, dieses Shooten on Location, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Also die schottischen Highlands sind da ja natürlich wie gemacht für. Insofern verspricht das, finde ich, eigentlich nur Gutes. Und auch gerade jetzt, gut, das konnten sie wahrscheinlich nicht wissen, aber auch im Hinblick irgendwie, was da gerade in L.A. so abgeht, irgendwie mit den großen Feuern und so, aber auf jeden Fall vielleicht auch eine präventive Sicherheitsmaßnahme gewesen.
Ja, also das mit dem Feuer ist auf jeden Fall, also ich glaube jetzt zwar nicht, dass das irgendwie dass die da so auf die Zukunft vorbereitet waren, nee, aber ja, leider ist es ja nicht unüblich, dass es dort Feuer gibt. Und ja, ist schon krass, was da auch, also Hollywood, natürlich, das hört sich jetzt fast wieder so an wie so ein First World Problem. Mhm. Hollywood ist in Flammen oder ist ja nicht wirklich, aber dass wir jetzt Angst um unsere Filmproduktion haben, da passieren täglich so viele andere schlimme Sachen auf der Welt, aber ich weiß schon, was du meinst. Ist krass, was da in L.A. abgeht, also nicht nur wegen dem, sondern auch für die Menschen an sich. Auch Mark Hamill musste sein Haus verlassen, als jemand, den wir alle aus Star Wars kennen, viele anderen prominenten Schauspieler, die da aktuell ja ihre Häuser verlassen müssten. Ich war ja selbst gerade erst in L.A. im Urlaub und ist schon krass, wenn man vor ja 3 Monaten knapp da dort war und hat eine gute Zeit im Urlaub gehabt und jetzt diese Bilder zu sehen an Orten, an denen ich teilweise war oder gerade nur so 1-2 Kilometer entfernt irgendwie am Strand saß und man sieht dann da die Reporter, die genau an der gleichen Stelle sind und irgendwie die riesigen Flammen da filmen. Ja, an dieser Stelle kann man nur hoffen, dass sie das bald wieder richtig eingedämmt bekommen und dass die Leute da schnell Hilfe bekommen, in welcher Art auch immer. Und ja. Aber ja, um zurückzukommen, genau, du hast es angesprochen, weg von Volume hin zu realen Sets, was ich glaube, auch in Erfahrung gebracht zu haben, also ist ja immer schwer, man kann ja da nicht einfach reingucken in die Studios und gucken, was haben sie denn da für Ausstattung. Aber ich meine, gelesen zu haben, dass es auch in UK, ich weiß jetzt nicht, ob es eben in den Pinewood Studios ist, aber ich könnte mir es schon gut vorstellen, da das ja eben viel von Lucasfilm auch genutzt wird oder auch Marvel, dass da wohl ein Volume, ich weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar ist mit dem in L.A., aber eine Form des Volumes wohl auch vor Ort sein wird oder ist. Und da haben sie dann zumindest die Möglichkeit, eben nach Bedarf aufs Volume zu wechseln oder eben auch nicht, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass sogar bei Andor, wo er immer es gehießen hat, ja, alles reale Sets und so weiter, das ist auch zu wahrscheinlich 98% so der Fall, aber zum Beispiel die Wohnung von Mon Mothma, die haben sie tatsächlich im Volume gefilmt, das heißt, das, was man im Prinzip sieht, wenn man aus den Fenstern rausguckt, ist Volume-Technik. Und da sah es ja wirklich richtig gut aus. Und es bietet ja auch viele Vorteile. Ich glaube auch gerade so, man sieht es jetzt wieder bei Skeleton Crew, die ganzen Raumschiff-Szenen. Das heißt, wenn die dann in einem Raumschiff-Cockpit sitzen und man sieht halt draußen die den Sternenhimmel oder die Lichter des Hyperraums und so weiter. Oder eben auch für solche Dinge, ich muss da gerade dran denken, was auch richtig cool aussah, war eben dieser, was waren das, dieser Kartenraum, ich nehme mal stark an, das ist auch Volume, also nicht Kartenraum, da auf Sitos, dem Planeten, wo die Karte ist, Richtung Peridia in der Ahsoka-Serie, als dann da diese Space-Karte, nachdem Morgan Elsbeth da mit dieser Kugel das aktiviert hat, dann so über die hin drüber schwebt und wie so eine Art interaktive World Map ist, das sah schon richtig cool aus und man sieht da eben auch, dass sowas auch seine Vorteile haben kann. Aber ja, ich glaube schon, dass wenn sie da wirklich, man hat ja schon so die eine oder andere kleine Konzeptzeichnung mal auf Filonis Social Media Kanälen gesehen, dass sie wohl in einem Winter verschneiten Gebirge unterwegs sind mit irgendwelchen Reittieren, Ahsoka und Sabine in irgendwelchen dicken Mäntel eingehüllt. Das schreit für mich eigentlich danach, ja, dass man da wirklich auf irgendeinen Berg in England klettert und da das Ganze filmt. Und da dürfen die Schauspieler dann gern auch mal richtig frieren, wenn es uns dann ein besseres Feeling gibt, oder?
Mussten sie in der Originaltrilogie auch.
Ja, genau. Da haben sie auch gegen echte Wampas gekämpft noch.
Damals. Also wirklich nach Hoth geflogen, das war noch Aufwand.
Genau, richtig on location. Genau. Ja, das wäre es dann eigentlich auch mit den News zur Ahsoka-Serie. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch weiter spekulieren, aber das ist ja auch so eine unserer Vorsätze hier bei den News. Ein bisschen Spekulation mit Verstand ist immer gut, aber wir wollen nicht auch auf jeden Leak oder jeden Hint aufspringen oder irgendwelche halbstündigen Theorien da jetzt vortragen, wie wir uns vorstellen, dass die Serie weitergeht, weil am Endeffekt werden wir eh nicht recht haben. Was ich vielleicht auch nochmal erwähnen möchte, dass da draußen, glaube ich, auch weitaus mehr News, nicht nur zu Ahsoka, sondern auch zu anderen Serien und Disney-Star-Wars-Produktionen da rumschwirren. Viele vom Leaker Daniel RPK, der wohl auch schon Dinge richtig geleakt hat, aber auch nicht alles und deshalb bleibe ich nach wie vor dabei, wenn es von großen Magazinen wie zum Beispiel dem Hollywood Reporter in einem Artikel erwähnt wird, dann kann man auch drüber reden. Bei allem anderen bin ich da einfach vorsichtig und da reden wir lieber zu gegebener Zeit darüber. Man muss ja nicht auf jede Spekulation anspringen, weil da wird so viel rausgehauen und im Endeffekt führt das vielleicht auch nur dazu, dass dann Leute oder wir eingeschlossen vielleicht auch gerade wieder enttäuscht sind, wenn dann Dinge, die man schon ausdiskutiert hat und irgendwie sich drauf freut und dann stellt sich raus, das war eine Ente oder es kommt doch ganz anders, weil wir wissen ja oft, da kann sich noch so viel ändern in den Produktionen. Deshalb ja, bleiben wir bei dem Weg. Dann kommen wir weiter zu News aus dem Mandoverse rund um den Mandalorian und Grogu-Film. Das ist ja auch schon länger rumgegeistert und auch hier hat Dave Filoni im Zuge von Interviews, Gesprächen rund um Skeleton Crew bestätigt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind für den The Mandalorian and Grogu Kinofilm. Habe ich an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, finde ich ein sehr gutes Zeichen, dass wir wirklich 1,5 Jahre knapp, bevor der Film ins Kino kommt, fertig sind mit den Dreharbeiten. Das gibt denen genug Zeit für Visual Effects, Postproduktion, was auch immer, dass die Leute nicht 22 Stunden am Tag in der Visual Effects Abteilung arbeiten müssen, sondern einfach Zeit bekommen. Und man sieht es an Skeleton Crew, das ja ein Jahr später wie geplant veröffentlicht wurde. Und ich finde wirklich, dass die Serie unglaublich hochwertig aussieht und man wirklich sieht, die hatten Zeit und konnten in Ruhe über alles nochmal drüber schauen und das gibt mir Hoffnungen für den Mando-Film. Dir auf auch, hoffe ich mal.
Auf jeden Fall. Also ich finde es schon absurd lang tatsächlich. Weil es ist wirklich unüblich, ja. wenn man sich so irgendwie so generell so ein bisschen mit Film-Pipelines auskennt, gerade so vom Blockbuster-Film, ist es eigentlich schon unüblich, dass die da so lange dran sitzen. Aber wie du sagst, es ist auf keinen Fall etwas Schlechtes und setzt hoffentlich nur das richtige Zeichen, dass man den armen, zu Tode gecrunchten VFX-Artists, die dahinter sitzen und das Ganze stemmen müssen, genügend Zeit und Raum gibt, dass das auch am Ende richtig gut aussehen wird. Weil das ist ja auch, man kann ja von Star Wars halten, was man will, aber gerade die Filme waren ja immer dafür bekannt, wirklich, wirklich das Nonplusultra der Visual Effects zu sein.
Das stimmt auf jeden Fall. Also das sage ich auch immer wieder, wenn mal ein Star Wars Film ins Kino kommt, der Effekte haben wird, wie zum Beispiel The Flash, dann würde ich an meinem Fan-Dasein echt zweifeln, muss ich sagen. Aber ja, selbst wenn man nur gar nicht so weit weg von Star Wars guckt, ich habe es an anderer Stelle auch, glaube ich, schon mal erwähnt, der neue Fantastic Four-Film, meines Wissens, startet der nach wie vor am 24. Juli 2025 in Deutschland. Und der hat mehr oder weniger zur exakt selben Zeit wie Mandalorian and Grogu seine Dreharbeiten gehabt. Also ich glaube, die liefen sogar noch einen Ticken länger. Oder zumindest gab es noch irgendwelche Nachdrehs. Aber ja, es ist zur selben Zeit entstanden und der Film kommt einfach circa ein Jahr früher in die Kinos. Das, ja, für mich schwer vorstellbar, was da die Leute hinter den Kulissen alles zu tun haben. Weil ich denke mir, gerade so ein Marvel-Film und gerade sowas wie Fantastic Four, wo es einen Typ gibt, der sich in Feuer verwandelt, diesen, Reed Richards, der so wie Ruffy bei One Piece Gummiarme und sowas hat. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich effektlastig. Lastig.
Ja, genau.
Effektlastig.
Das war jetzt ungeplant. Im ersten Moment sehr elastisch.
Deshalb ja. Bin ich froh, dass sie dabei Mando und Grogu ein bisschen früher dran sind.
Ja, auf jeden Fall. Um bei Mando und Grogu zu bleiben, es gab da aus meiner Sicht sehr wilde Casting-News. Und zwar wurde Jeremy Allen White gecastet. Wem dieser Name nichts sagt, den könnte man vielleicht kennen aus Shameless, einer Comedy-Serie, die lief jetzt zuletzt The Bear, die es ja unter anderem auch auf Disney Plus zu sehen gibt. Und um vielleicht noch einen Film zu nennen, wie Iron Claw hieß er, glaube ich, wo es um diese Wrestling-Brüder gibt, da hat er auch
mitgespielt. Ja.
Also aktuell ein hochkarätiger Schauspieler, gerade im Serienbereich, aber jetzt auch langsam im Filmbereich, wurde gecastet in diesem Film und zwar als Rota der Hutte. Wem jetzt dieser Name nicht sagt, den kann ich es auch ehrlich gesagt nicht verübeln. Es ist eine wirklich sehr obskure Figur, die meines Wissens nach, vielleicht noch irgendwie in einem Buch oder so, aber meines Wissens nach nur in der ersten Staffel von The Clone Wars vorkam oder im The Clone Wars Film.
Im Clone Wars Film. Story vom Clone Wars Film, dass sie den Auftrag kriegen, Ahsoka, Anakin und Obi-Wan, der ist entführt worden.
Ja.
Oder? Ich hab's schon lange nicht mehr geguckt.
Es ist der Sohn von Jabba, um das nochmal klarzustellen. Ihr müsst euch vorstellen, Jabbas Figur, also Körperfigur, Masse, aber in sehr klein. Er hat so ein bisschen was von so einer Nacktschnecke.
Würde sich wahrscheinlich gut mit Grogu verstehen, wenn er noch so klein wäre.
Ja,
aber
ja.
Ich nehme ja mal an, aufgrund deines Castings, dass er ein bisschen erwachsener geworden ist, also, seit The Clone Wars.
Ich frage mich ehrlich, wie das aussehen wird. Also man könnte jetzt sagen, okay, er spricht ihn nur. Weil normalerweise ist ja Jabba eine Figur, die rein CGI ist. Vielleicht irgendwie noch ein Schauspieler, eine Schauspielerin oder so, die halt als Ansprechpunkt für die Darstellenden da ist, aber ja, ich bin wirklich, wirklich fasziniert von diesem Casting und bin auch total gespannt, was Rota da für eine Rolle spielen wird in diesem Film. Wir wissen ja recht wenig tatsächlich über die Handlung. Es gab irgendwie Schnipsel von dem Trailer, der auf der D23 war das, ne? Gezeigt wurde. Was auf der D23? Mann hätte sich besser vorbereiten können. Egal. Es gab ja diese Schnipsel, wo man jetzt zumindest nicht irgendwie erahnen könnte, in welche Richtung das mit Rota gehen könnte. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als gespannt zu warten, bis vielleicht ein erster Trailer kommt, der uns verrät, was es damit auf sich hat. Oder eben bis auf den fertigen Film zu warten. Aktuelle Meldungen lassen zumindest vermuten, dass es sich nicht einfach nur um einen simplen Cameo handeln wird, sondern dass er tatsächlich irgendeine relativ große Rolle in diesem Film spielen wird. Vielleicht hat er irgendwie den Posten von seinem Vater eingenommen und wettert jetzt gegen Boba Fett auf Tatooine oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Hast du da irgendwelche Ideen?
Ich bin gespannt auf seine Physis. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, aber wie du sagst, wir hätten uns ein bisschen besser vorbereiten können. Mir ist gerade der Name entfallen. Weißt du, wie dieser muskulöse Hut heißt? Es gibt irgendeinen Star Wars Comic.
Ich kenne das. Ich kenne das Panel, ist es, was alle
Dr.
immer.
Dr. Aphra oder ist es War of the Bounty Hunters? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, es gibt einen Hut. Der hat wahrscheinlich sogar ein 8-Pack, wenn es nicht ein 6-Pack ist, ist total muskulös. Also er sieht quasi aus wie ich, wenn ich meinen Sweatshirt hier ausziehen würde. Sehr muskulös und durchtrainiert.
Der kommt wohl tatsächlich in den Vader-Comics
vor. In den Vader-Comics, okay.
Ja, Baku heißt der.
Sehr gut, dass du da schneller gehst.
Ich habe einfach Buff Hutt eingegeben.
Buff Hutt, ja. Das ist ein guter Spitzname. Ja, eine richtig coole Figur. Und als ich das damals gelesen habe, dachte ich mir auch, oh Gott, wie sieht der denn bitte aus, wenn er in einem Film vorkommen würde? Weil ich meine, in einem Comic, da gerade die Vader-Comics sind teilweise echt sehr crazy. Und viele Dinge, die dort, wie zum Beispiel auch der Mon Cala Grievous, die passen in einen Comic, die stellen sich für mich oder lassen sich für mich schwerer darstellen, wenn man das wirklich in eine Live-Action-Serie mit einbaut. Und alleine die Vorstellung, jetzt Mando und Grogu zu sehen, wie sie da eine Audienz vielleicht auf der Hardwelt oder wo auch immer haben. Und da sitzt so ein richtig durchtrainierter Jabba-Verschnitt dort. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das für einige Lacher sorgt, und ich hoffe dann auch tatsächlich, dass sie, wenn es denn soweit kommt, bitte nicht in irgendeinem Trailer das verraten, sondern das wäre doch ein richtig geiler Effekt. Stell dir vor allem mal vor, Leute, die jetzt nicht so in Star Wars drin sind, die nicht die Vader-Comics und sowas kennen, gehen dann ins Kino und kennen vielleicht, wenn man Glück hat, noch Jabba von The Book of Boba Fett, also die Rasse, die können, für die ist es wahrscheinlich alles Jabbas, für die Casual-Zuschauer, und auf einmal sieht man da so einen Muskelbepackten. Das wäre schon richtig cool.
Ja.
Aber ja, könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur ein kleines Cameo ist. Wäre ja nicht das erste Mal in Star Wars, dass auch bekanntere Schauspieler irgendwelchen Figuren ihre Rollen leihen. Man denke da zum Beispiel an Quill in The Mandalorian, der von, ich glaube, von Nick Nolte gesprochen wurde. Aber der war ja auch weder am Set noch sonst was, sondern von Misty Rosas damals, Frau, die viele kleine Charaktere mit Maske, die hat auch die Frog Lady damals gespielt, die hat auch den Quill gespielt, und dann kam eben ein bekannter Hollywood-Schauspieler, der der Figur die Stimme verliehen hat. Vielleicht ist es halt hier auch sowas, aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was sie da auffahren.
Ja, ein bisschen weniger spannend ist vielleicht die nächste Casting-Information. Und zwar wird Johnny Coyne wiederkommen in der wunderbaren Rolle Imperial Warlord. Also wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, in The Mandalorian Staffel 3 gibt es ja diese eine Szene, wo wir das erste Mal in Live-Action den Shadow Council sehen. Das ist eine Gruppe von imperialen Offizieren, Oberhäupten, die halt im Schatten agieren und Pläne schmieden, wie sie die neue Republik stürzen können. Und Johnny Coyne spielt dort einen dieser hohen Tiere des Imperiums, die sich da so ein bisschen, ja, bürovorstandsmäßig untereinander zanken und überlegen, wie sie am meisten vorgehen sollen. Ich meine, im Deadline-Artikel stand auch, dass er derjenige war, der sich nach dem Befinden von Grand Admiral Thrawn erkundigt hat. Ja. Und auch darüber sprach, ich lese es hier gerade, dass man doch die die Hyperraumrouten plündern könnte. Das ist die ikonische Rolle, die Johnny Coyne eingenommen hat. Mal gucken. Es ist ja nicht so unüblich.
Könnte jetzt nachdem du sagst, ein guter Hint auch sein, weil wir wissen ja, dass den Jaren und den Grogu jetzt wohl als so verdeckte Agenten, könnte man es nennen, für die New Republic arbeiten. Also, dass sie quasi die Fälle angehen, für die Carson Teva keine Genehmigung kriegt, aufgrund von bürokratischen Hürden. Und da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass eben dieser Imperial Warlord, gespielt von Johnny Coyne, das sich übrigens anhört, wie als wäre er so ein Westernheld.
Ja, wirklich.
Könnte ja einer aus dem Lucky Luke Comic sein, Johnny Coyne. ja, dass sie dann im Prinzip, dass das einer ihrer Fälle ist, dass er vielleicht nicht wartet auf die Rückkehr von Thrawn, sondern in Eigenregie anfängt, für Terror in der Galaxis zu suchen und eben die Hyperraumrouten da plündert und so auf den Plan von Carson Teva und seine Crew kommt und dann eben Mando und Grogu auf eine Mission geschickt werden. Das hört sich so recht sinnvoll an für die paar Fetzen, die wir wissen. Und ich finde halt...
Ich kann mir gleichzeitig auch vorstellen, dass er einfach so ein Charakter ist, der in den ersten 5 Minuten des Films irgendwie direkt getötet wird. Also keine Ahnung, man möchte den Film schnell mit einer Actionsequenz starten oder so. Es ist ja in The Mandalorian nicht unüblich, dass irgendwie direkt innerhalb der ersten 5 Minuten irgendjemand drauf geht. Und das ist halt so eine, in Anführungszeichen, Wegwerffigur ist, so dann, wer weiß, vielleicht wird es in dem Film ja auch gehen, dass die irgendwie den Shadow Council irgendwie nach und nach versuchen, aus dem Weg zu räumen oder so. Es ist wieder alles Spekulation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine tragende Rolle spielen wird, aber irgendwie so in dem, wie du es auch gerade beschrieben hast, vorkommen wird.
Und auf jeden Fall
es einfach mal erwähnt haben.
Ja, finde ich, er ist wirklich ein passender Imperialer, dieser Blick, den er da drauf hat. Also ich habe es im Vorgespräch gerade gesagt, mich erinnert er ein bisschen aus. Ich glaube, es ist der Onkel aus eben der Adams Family aus Wednesday, habe ich noch nicht geguckt. Aber da gibt's, ich glaube, es ist der Onkel in der Familie, der eben auch mit so einem Glatzkopf und der so ein bisschen böse guckt oder was auch immer das ist. Bin da nicht so drin. Aber das war so meine erste Assoziation. Und ja, bin mal gespannt, ob es da eben auf der Celebration dann auch Neues gibt. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn sie jetzt schon mit den Dreharbeiten fertig sind und es gab ja hinter verschlossenen Türen schon so einen kurzen kleinen Teaser, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dann eben Ende April auf der Celebration auch ein Jahr vorher im Prinzip dann den ersten mindestens mal so einminütigen Teaser-Trailer zu sehen bekommen, weil bis dahin dürften wohl die ein oder andere Szene schon fertig sein und vielleicht erfahren wir dann auch mehr zum Plot, weil aktuell ist ja tatsächlich nur bekannt eben, dass wohl The Mandalorian and Grogu irgendwelche Abenteuer erleben und auf der Suche nach imperialen Warlords, was auch immer, sind. Mehr Infos gibt's da tatsächlich nicht. Was mich irgendwie auch wundert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil es gibt da schon, wir haben es ja gerade angesprochen, dieser Daniel RPK und dann gibt's noch den Jeff Snyder und es gibt ja so viele Leaker mittlerweile, ist es ja irgendwie schon so ein bisschen ein eigenes Business geworden, dass die teilweise irgendwie dann Patreon anbieten und nur wenn du bei denen Patreon-Mitglied bist, kannst du dann irgendwelche Special-Podcasts hören, wo sie dann erzählen, was sie für neue Leaks da dann haben und hin und her. Und es ist aber wirklich so, also ich habe jetzt natürlich nicht aktiv danach gesucht, aber man hat kaum, außer jetzt so ein paar Casting-News, was über die Story, über irgendwelche Dinge von The Mandalorian und Grogu gehört. Und wenn man bedenkt, dass die Dreharbeiten schon fertig sind, dann ist es doch recht untypisch, weil ich finde gerade so, also wenn man jetzt auf Episode 9 oder so oder 8 zurückdenkt, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, da gab es ja irgendwie auf Reddit schon, also ich mache das immer gerne, wenn dann ein Film draußen ist und ich habe ihn schon gesehen, dann suche ich mal danach so retroaktiv, was wusste man dann schon alles. Da ist ja zum Beispiel gerade von Episode 9 irgendwie das dreiviertelste Drehbuch schon 5-6 Monate vor Filmbeginn irgendwie auf Reddit aufgetaucht, also so in einer von Dritten überlieferten, selbstverfassten Version, aber irgendwelche Infos hat man immer gefunden. Und hier war es dann doch irgendwie recht ruhig. Finde ich aber gut, weil da muss man sich schon nicht aktiv verstecken vor irgendwelchen Leaks, die man gar nicht sehen möchte.
Ja, vielleicht noch eine kleinere Info für all die Leute, die gerne ihre Sachen auch auf physischer Disc besitzen wollen. In den letzten Jahren oder zumindest im letzten Jahr sind ja nach und nach so die ganzen Star Wars Disney Plus Produktionen auch auf Blu-ray erschienen und da erscheinen jetzt auch für Mandalorian in der dritten Staffel und Ahsoka hier bei uns in Deutschland am 28. Februar. Da gibt's dann wieder so eine schöne Steelbook-Variante inklusive einiger Zusatzinhalte. Eine davon möchten wir hier nochmal besonders hervorheben, und zwar wird es bei der Blu-ray von The Mandalorian Staffel 3 nochmal ein kleines Featurette geben zu Carl Weathers, wo Jon Favreau und Dave Filoni ihm nochmal die Ehre erweisen. Ich weiß nicht, Daniel, vielleicht möchtest du da noch Näheres zu sagen, wenn du da noch mehr weißt. Sonst schneiden wir hier.
Also ich habe auch nur diese News hier gelesen. Ich habe gerade nebenher geguckt, weil es mich interessiert hat. Die News ist wohl bekannt, weil in den USA erscheinen diese Blu-rays ja immer viel früher wie bei uns, und das ist die wohl die Mandalorian Blu-ray schon vor Weihnachten irgendwann erschienen. Und eben da ist so ein Special drauf. Bei uns erscheint es erst im Februar. Ich habe es in England vorbestellt, wie immer, weil ich ja kein Freund bin dieser großen FSK-Logos auf den deutschen Packungen. Und kann ich allen nur empfehlen, selbst mit Steuern, die jetzt mittlerweile draufkommen, da ja England nicht mehr in der EU ist, und da gab es noch so ein paar Jahre eine Schonfrist, also dass man immer noch diesen Freihandel betreiben konnte. Jetzt kommen da ein paar Prozent Einfuhrzoll und sowas drauf. Aber selbst mit diesen ganzen Gebühren ist man, wenn man es in England bestellt, also ich habe es auf einen Rutsch bestellt, einmal versandt, eben bei Amazon UK, ist man nicht teurer im Prinzip weg, wie wenn man es direkt in Deutschland kauft. Hat den Vorteil aber, man bekommt es etwas früher und man hat nicht diese hässlichen FSK-Logos auf der Packung. Und oftmals ist es sogar so, dass da die deutsche Spur für diejenigen, die es interessiert, auch dabei ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es überall drauf ist. Müsste man im Detail mal gucken, weil ich gucke es ja nicht auf Deutsch. Aber das ist auf jeden Fall immer eine Option für mich. Und ich sammle die auch. Ich habe tatsächlich angefangen mit der Veröffentlichung von Episode 1. Und dann habe ich mir alle aus England importiert, also Episode 1 bis 9, Solo, Rogue One, Mando Staffel 1, 2 und Endor und Kenobi, genau, habe ich im Regal. Es fehlen noch Ahsoka und Mando Staffel 3. Leider zu The Book of Boba Fett ist nichts bekannt. Das wäre schon sehr schade, weil ohne The Book of Boba Fett zwischen Mando Staffel 2 und 3, da fehlt schon ein bisschen was und ist so ein kleines Geschmäckle, weil es schon irgendwie ja Staffel 2.5 ist. Hoffen wir mal, dass da auch noch was kommt. Und ich freue mich auf diese Bonus-Features. Wobei, wie gesagt, ich habe sie alle noch eingeschweißt im Schrank. Das sind so Heiligtümer. Ich will sie zwar eh nie verkaufen, aber irgendwie habe ich bisher, ich kann es ja immer bei Disney Plus auch gucken und so. Und oftmals ist es dann auch so, dass diese ganzen Bonus-Features auch irgendwie kurze Zeit nach Veröffentlichung irgendwo bei YouTube zu finden sind. Manchmal sind sogar die Bonus-Features auf Disney Plus mit drauf von Filmen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Serien ist, aber da findet man schon recht viel bei Disney Plus. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Special rund um Carl Weathers, weil ich war da auch schon ein bisschen traurig bei meinem Rewatch, ihn da zu sehen.
Ja, die Dinger sind auch limitiert, ne, weil natürlich sind sie das, macht am Ende des Tages wahrscheinlich mehr Geld und die Leute kaufen es eher. Also wenn ihr die haben wollt, guckt doch mal irgendwie bei Amazon vorbei, bevor sie weg sind und ihr dann am Ende, wenn ihr doch merkt, ihr wollt es haben, Unmengen auf eBay blechen musst oder so. Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal, aber
wir wollen ja niemanden zum Kauf hier drängen. Wir haben ja auch
nichts davon. Wir werden nicht bezahlt.
Wir werden nicht bezahlt von weder Amazon noch Disney. Aber ja, überlegt lieber nicht zu lange und vor allem auch aus Erfahrung raus, die werden auch nicht billiger. Also bevor die billiger werden, sind sie ausverkauft. Entweder man ist halt bereit, diese, was sind es, 60 Euro, 50 Euro, ich weiß nicht, was schon viel Geld ist. Und ich finde es eigentlich schwachsinnig, aber ich liebe halt physische Medien, ich lieb's einfach und ich.
Das tut man nicht fürs Fansein.
Ich möchte das einfach auf 4K daheim haben, einfach aufgrund.
Die Blu-ray nimmt euch keiner weg.
Wenn irgendwann mal die Apokalypse kommt, wir haben kein Internet mehr, dann sitze ich in meinem Bunker unten mit einem Blu-ray-Player, mit einem 4K Blu-ray-Player oder meiner Playstation und kann dann The Mandalorian gucken. Ja, genau. So viel zu The Mandalorian. Es gibt noch News Gerüchte, Schrägstrich News zu dem Film von Sean Levy, der anscheinend ja schon vor längerer Zeit damit begonnen hat, ein Drehbuch zu schreiben und so weiter. Und die Produktion für diesen Film soll jetzt angeblich im Herbst 2025 starten. Ich habe die News hier von Bespin Bulletin, gibt aber auch andere Seiten und Personen, die davon berichtet haben, dass es wohl so sein soll. Inhaltlich gibt es nur Gerüchte. Ich möchte es nur mal kurz mit anreißen, weil es hieß jetzt wohl, dass hier wohl doch Daisy Ridley irgendwie mit involviert ist. Da haben wir ja auch in News-Folgen schon spekuliert, inwieweit ist jetzt das ganze Projekt von Simon Kinberg, der Film von Shamin Obaid Chinoy, wo Steven Knight ja auch mal mit zu tun hatte. Inwieweit hängen diese Projekte zusammen? Wird es mehrere Projekte mit Ray irgendwie geben? Ja, das ist alles noch sehr weit hergeholt. Ich bin nur mal echt gespannt und ja, bin vorsichtig optimistisch, dass das vielleicht in die Richtung geht, dass wir irgendwas eben mit Rey Skywalker, Daisy Ridley bekommen. Freue mich da selber vor allem persönlich echt drauf, weil ich habe über die Weihnachtstage, das ist immer so eine Zeit, in der ich auch viele Filme gucke, habe ich Young Woman and the Sea nachgeholt mit Daisy Ridley in der Hauptrolle und ich muss sagen, ich fand den Film großartig. Also es hat mich emotional richtig mitgenommen. Ich finde einfach, sie ist so eine tolle Schauspielerin und habe jetzt auch, nachdem ich den Film geguckt habe, mir den nächsten Film von ihr gekauft. Sometimes I Think About Dying. In Deutsch heißt er irgendwie anders. Hat auch einen englischen Titel, aber er heißt anders. Ich habe ihn mir gekauft, aber noch nicht geguckt. Das werde ich die nächsten Tage auch mal machen. Daisy Ridley ist einfach toll und die kann meiner Meinung nach fast alles spielen. Und ich freue mich, dass sie auch außerhalb von Star Wars so erfolgreich ist. Und hast du Young Woman and the Sea geguckt?
Nee, leider nicht, aber das ist auf jeden Fall, und auch Sometimes I Think About Dying, das sind beides Filme, die auf meiner Watchliste relativ weit oben stehen.
Ja, also kann ich echt empfehlen, vor allem Young Woman and the Sea, mir war das gar nicht so bewusst, also, um mal ganz kurzes anzureißen, es beruht auf einer wahren Geschichte von einer Frau namens Gertrud Ederle, genannt Trudy. Also ihre Eltern sind deutsche Auswanderer, die nach New York aussiedeln. Ihr Vater ist Metzger und es ist halt noch die typische Zeit. Die Frau hat außerhalb des Hauses nicht viel zu melden, also jetzt allgemein gesprochen. Das Ziel einer jungen Frau damals ist es, mit Anfang 20 oder wie alt die da war, einfach an den nächstbesten verheiratet zu werden und eine gute Ehefrau zu werden. Dieses Frauenbild, was damals leider noch so in der Welt vorgeherrscht hat. Und im Endeffekt hat sie für sich sehr jung das Schwimmen entdeckt in einer Zeit, in der vor allem der Frauensport auch eben noch gar nicht gefördert wurde. Und sie wurde dann zu einer der bekanntesten Schwimmerinnen der Welt und hat es als erste Frau der Welt eben geschafft, den Ärmelkanal, die Meeresenge zwischen Großbritannien und Frankreich zu durchschwimmen und es ist eine sehr berührende Geschichte und beruht eben auf wahren Ereignissen und kann ich jedem nur ans Herz legen, der ja ein Herz hat für vielleicht solche Geschichten. Das ist so eine Mischung aus Drama und Feel-Good-Movie und ich fand es war so ein richtig schöner Film, um über die Weihnachtstage da irgendwie zu gucken und ist auf Disney Plus. Guckt euch den an, empfehlenswert.
Jo, wir haben noch so eine weitere Nachricht zu einem der zahlreichen Filme, die gerade in der Arbeit sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass solche Meldungen, ob jetzt bestätigt oder nicht, in so ein Ohr reingehen und ins andere Ohr wieder raus, weil es alles halt so weit in der Zukunft ist und so auch jetzt bei diesem Film. Es geht um den, an dem James Mangold und sein Co-Autor Bo Willimon gerade schreiben. Das Dawn of the Jedi-Projekt, was ja viele Jahre vor Episode 1 spielen soll. 25.000 war da, glaube ich, die Zahl, die so in der Luft schwebte. Also so weit, das können wir uns gar nicht vorstellen. So weit gab es nichts in Star Wars, so weit vorne. Dawn of the Jedi lässt ja zumindest vermuten, dass es irgendwie um die Entstehung der Jedi gehen wird. Aber wie gesagt, wir wissen nichts. Und James Mangold und Bo Willimon wissen hoffentlich ein bisschen mehr, aber haben auf jeden Fall auch noch kein fertiges Skript. Sie sind da immer noch am Schreiben, hoffen aber bald dass es fertig wird. Und interessant fand ich auch, dass im dem gleichen Atemzuge James Mangold und Bo Willimon gemeinsam nochmal betont haben, dass sie dieses Zeitfenster ganz bewusst gewählt haben, um sich eben von all dem Bestehenden, was in Star Wars existiert, loszulösen. Also es gibt ja generell diese Faszination in Star Wars für so frühe Zeitperioden. Also ich meine, Knights of the Old Republic ist trotz seines Alters immer noch eins der meist diskutiertesten Spiele. Revan ist eine der meistgeliebtesten Figuren des erweiterten Star Wars-Universums. Und ich glaube, dass generell so bei Star Wars-Fans schon der Hunger da ist, so ältere Geschichten kennenzulernen. Und dementsprechend halte ich das auch für völlig gerechtfertigt, dass sie sich dazu entschieden haben, diesen Weg zu gehen. James Mangold hat ja auch gesagt, dass er einfach den Anspruch hat, egal in welchem Franchise er mitwirkt, dass er einfach den Anspruch hat, etwas Neues zu machen. Und ich denke, dass er da mit dieser Zeitebene auf jeden Fall die Möglichkeit zu haben wird. Was denkst du dazu?
Ja, glaube ich auch. Also so sehr ich mich freue, irgendwelche bekannten Dinge wie, keine Ahnung, wenn der Millennium Falke durchs Bild fliegt, dann jubeln wir alle. Aber ich freue mich auch drauf, wirklich mal irgendwas zu sehen, was auch vielleicht nur mit der Grundidee und Philosophie von Star Wars was zu tun hat und von mir aus auch optisch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Weil, wenn man sich so überlegt, gerade so das aktuelle, also das aktuelle Star Wars-Universum ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber der aktuelle Kanon stellt ja die Zeitgeschichte schon meiner Meinung nach ein bisschen anders dar, weil wenn man so überlegt, damals The Old Republic, also da beziehungsweise Knights of the Old Republic, The Old Republic, also das Online-Spiel habe ich nie gespielt, aber natürlich KOTOR 1 und 2 und ich kenne auch in Auszügen eben die Bücher Darth Bane und solche Dinge. Und es ist ja eigentlich schon so, dass eigentlich kaum technischer Unterschied, technische Entwicklung stattgefunden hat. Eigentlich ist alles, was in KOTOR passiert, könnte auch 2 Jahre vor Episode 1 stattfinden, wenn man jetzt nur die Raumschiffe und die Art, wie die Leute leben und so weiter und so fort betrachtet. Das ist kein so ein großer Unterschied. Ich glaube halt einfach, weil es damals wohl so war, George Lucas hatte ja mit den Spielen nichts zu tun. Der hat wohl die Lizenz gegeben und eine der Abmachungen war halt, okay, wir gehen da, ich weiß gar nicht, wann ist KOTOR 1000 Jahre vor den Ereignissen?
Oder? In meinem Kopf, mein Kopf sagt gerade 2500, aber genau.
Oder könnte auch zwei, aber auf jeden Fall in einem jetzt im Vergleich zu den 25.000 Jahren, also in einem kleineren Bereich, aber schon lange vor auch noch The Acolyte und sowas. Und trotzdem haben sie aber Hyperraumreisen.
Es spielt wohl circa 4000 Jahre.
Okay, aber ja, ein paar tausend Jahre. Aber im Endeffekt hat man fast die gleiche Art von Technik. Es gibt nach wie vor Lichtschwerter da, die sehen mehr oder weniger genauso aus. Es gibt Droiden, die sind ein bisschen mehr clunky, nenne ich es mal, ein bisschen weniger weit entwickelt, aber im Endeffekt ist es doch relativ gleich. Und das ist kein Kritikpunkt, ich fand es damals auch geil. Aber jetzt so aus der Perspektive, wie die Geschichten heute erzählt werden, finde ich die Idee halt gut. Weil wenn man jetzt auf die High Republic guckt, ist ja schon so, dass zu Zeiten der High Republic, also ich rede jetzt von den Büchern, dass da zum Beispiel die Hyperraumreisen noch nicht so Standard sind. Es ist noch gefährlich, in den Hyperraum zu reisen. Es sind noch nicht alle Hyperraumwege erforscht. Und das ist wirklich was, das ist, sage ich mal, wie damals Kolumbus, der mit dem Schiff übers Meer fährt. Und man weiß halt nicht, ob das Schiff wieder zurückkommt auf dem Weg, wohin auch immer. Und nicht wie heute, dass man halt in ein Flugzeug steigt und einmal um die Welt fliegen. Das ist auch nicht anders, wie mit dem Linienbus morgens in die Stadt zu fahren, vom Alltäglichen her. Und da finde ich das, glaube ich, ganz gut. Wenn man jetzt da noch weiter zurückdenkt, müsste ja die logische Schlussfolgerung sein, dass es entweder gab es eine Hochzivilisation, die irgendwann kollabiert ist, von der wir aber noch nie so richtig was mitbekommen haben, oder aber der wahrscheinlichere Weg ist, dass es wirklich, da gab es ja schon die Vergleiche mit Moses und so, dass es wirklich eine primitivere Zeit ist. Vielleicht gibt es da keine Raumschiffe, vielleicht gibt es schon Raumschiffe, aber es ist gerade so neu etabliert und es gibt ja wahrscheinlich noch
Jedi.
Ja, keine Hyperraumsprünge und solche Dinge. Also da ist Potenzial für eine ganz andere Art von Geschichte, die einfach nur ein paar Elemente von Star Wars hat. Und das finde ich schon spannend.
Auf jeden Fall. Ja, Ich glaube auch, dass das ganz abgefahren sein kann. Ich hoffe, dass es auch ganz abgefahren sein kann. Also, ne, wie du sagst, Knights of the Old Republic, 4000 Jahre vor Episode 4 irgendwie oder vor Episode 1, nimmt sich ja nicht viel. Hört sich so auf dem Papier gut an, aber im Endeffekt ist es dann doch nicht so groß anders. Hauptsächlich hat es rein ästhetische Unterschiede und ja, keine Ahnung, die Umstände sind andere, aber am Ende des Tages ist es dann doch irgendwie alles gleich und ich hoffe wirklich, dass sie, wie James Mangold es ja eigentlich verspricht, dass sie sich diese Chance zu machen und wenn es dann am Ende wirklich darauf hinausläuft, dass wir irgendwie etwas Hochprimitives sehen und in dem Wort kein einziges Wort gesprochen wird und stattdessen nur irgendwelche komischen Laute von sich gegeben wird, dann nehme ich das auch. Also wir dürfen auf jeden Fall eine große Erweiterung des Star Wars Universums erwarten, hoffentlich, wenn ja. Denn das Skript dann endlich mal fertig wird.
Ja. Ich habe auf jeden Fall auch große Hoffnungen in James Mangold. Ich meine, der hat ja schon viele sehr guten Filme fabriziert. Walk the Line, Logan. Ich fand auch Indie 5 wirklich gut. Also war mir ein Ticken zu lang, aber er hat das Herz am richtigen Fleck. Und ich fand, das war so ein schöner Abschluss für die Indiana Jones Geschichte, das meiner Meinung nach vor allem Indiana Jones würdevoll verabschiedet. Und eben in Kombination mit Bo Williman, bekannt aus House of Cards und Andor Staffel 1. Also ich glaube nicht, dass da viel schief gehen kann. Bin jetzt auch mal gespannt auf den neuen James Mangold Film. Wie heißt der? The Great Unknown? Also dieser Bob Dylan Film. Mangold. Ja.
Ach, krass.
Das ist das, woran er gerade noch gearbeitet hat.
Also ja, okay.
Heißt der The Great Unknown? Also
irgendwie so, ich glaube, Like a Complete Unknown.
Oder Like a Complete, aber irgendwas mit Unknown. Ja. Und es ist auf jeden Fall
Timothy eine Chalamet Art, ist Bob Dylan.
Ja, ein Biopic, das die jungen Jahre von Bob Dylan zeigt, mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Und ja, ich glaube, das kann er, der Mangold. Und ich hoffe halt einfach auch, ja, wenn er dann in Star Wars ran darf, dass er entsprechend dann auch Freiheiten bekommt und es klingt ja eigentlich schon danach, wenn man so weit weg ist von allem, ja, wo wenn nicht da, kann man einem meiner Meinung nach erfahrenen Regisseur, der auch unter Beweis gestellt hat, dass er wirklich vom Blockbuster bis zum, ich sag mal in Anführungsstrichen Indie-Drama alles kann, ich glaube, wenn man dem da freie Hand lässt, dass da echt was Cooles dabei rumkommen kann und bin gespannt, weil ja, bald haben wir die Celebration und es hat sich noch nicht viel getan. Vor 2 Jahren knapp wurde angekündigt, dass der Film kommt, genauso wie der Rey-Film und bei beiden ist nichts passiert und der Mando und Grogu-Film, der damals noch nicht mal erwähnt wurde, der ist jetzt schon vom Dreh her beendet, ist schon als witzig, wie manchmal hinter den Kulissen so Dinge dann passieren.
Vielleicht noch zu der Personalie James Mangold. Er hat auch einen meiner liebsten Filme so des letzten Jahrzehnts gemacht, und zwar Le Mans 66.
Stimmt, der ist geil, ja.
Oder Ford vs. Ferrari, wie er auch heißt. Da wünsche ich mir schon fast wieder, dass es Raumschiffe in dem Film gibt, weil der halt, glaube ich, so Action-Sequenzen, wo sich Sachen schnell bewegen, richtig gut umsetzen kann. Aber ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber guckt, Le Mans 66 ist ein geiler Film.
Ja, auf jeden Fall. Den finde ich auch echt gut. Also allgemein, mir fällt auch kein schlechter Film von James Mangold ein. Also ich bin generell ihm sehr positiv gegenüber gestellt, deshalb ja. Guter Dinge, dass er auch in Star Wars was Schönes vollbringt. Wann auch immer er und Bo Williman dann mit dem Drehbuch fertig sind. Wahrscheinlich kommt in 2 Monaten die nächste brandheiße News. Ja, wir schreiben immer noch am Drehbuch und wir schreiben halt. Aber ist ja nicht so, als nicht genug Projekte in der Pipeline wären. Wir haben jetzt, Stand jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, noch eine Folge von Skeleton Crew vor uns. Das ist auch wieder irgendwie echt schnell vorbeigegangen, muss man sagen. Und dann haben wir wohl eine Pause bis eben April und dann startet die 2. Staffel von Andor und es gibt ja auch schon, also ohne jetzt hier Näheres zu nennen, weil es wirklich nur Spekulationen und Gerüchte sind, dass wohl auch schon an einer, in welcher Form auch immer, animierten Star Wars Serie gearbeitet wird, also wohl eine Art geistiger Nachfolger von The Bad Batch, also vom gleichen Team mehr oder weniger, eben die vorher The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch und jetzt was auch immer da noch kommen wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil wir haben es ja schon öfter erwähnt, wir beide sind auch große Star Wars Animationsfans und gebt mir auch gerne immer noch eine schöne Animationsserie. Ich muss nicht nur Live-Action haben.
Vision Staffel 3 kommt ja auch noch.
Stimmt, die kommt auch noch. Da freue ich mich auch drauf, gerade eben im Jahr der Celebration in Japan. Da hoffe ich auch auf einen Trailer dann vor Ort. Das wäre ganz cool. Und ja, im Zuge, weil wir gerade bei animierten Projekten sind, so als wahrscheinlich Preview-Promotion für die Star Wars Celebration, ist auf dem japanischen Star Wars Social Media Account auf Instagram, ich weiß nicht wo, noch überall, aber auf jeden Fall Star Wars Japan hat animierte Grogu Shorts oder einen animierten, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon mehrere veröffentlicht wurden, eben rausgebracht. Das war schon im Dezember und es hieß, dass hier einmal im Monat eben eine neue Folge von Grogu Cutest in the Galaxy Shorts, wird es wohl genannt, rauskommt. Ich muss zugeben, ich habe den ersten Shortfilm noch gar nicht gesehen, obwohl er schon länger draußen ist, aber sollte ich mir vielleicht auch mal angucken, weil er sieht schon sehr niedlich aus, wenn man da das Preview-Bild sich anschaut. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wir wären langsam auch am Ende. Ich habe eigentlich nichts mehr. War schön, das Jahr zu starten mit ja einem kleinen News-Roundup und mal besprechen, was denn alles so ansteht. Gibt es irgendein Projekt, auf das du dich dieses Jahr außer Endor oder allgemein was besonders freust, was denn noch so angedacht ist?
Ja, ich hätte jetzt natürlich Endor Staffel 2 gesagt. Das hast du mir jetzt natürlich weggenommen.
Es gibt ja auch noch Projekte wie Bücher oder Comics. Also ich persönlich freue mich auf den Kylo Ren Comic, wo wir es ja auch schon hier drüber hatten. Das ist so echt was, wo ich mich sehr drauf freue.
Ich freue mich einfach darauf, dass wir in Star Wars einfach alle dieses Jahr gesitteter miteinander umgehen, das schätzen, was wir haben und nicht dem nachtrauern, was man sich vielleicht gewünscht hätte, was man hat. Darauf freue ich mich. Und ansonsten nehme ich, was ich kriege.
Ja, das klingt doch schön. Und von meiner Seite vielleicht noch, wenn es nicht alle mitbekommen haben, eine kleine Empfehlung. Wir haben ja nur die ersten beiden Folgen von Skeleton Crew besprochen, aber Tom war letzte Woche bei Blue Milk Blues, einem anderen bekannten Star Wars Podcast im deutschsprachigen Raum zu Gast und hat da über, ich glaube, es waren die Folgen 5 und 6, genau, über die Folgen 5 und 6, genau, Blue Milk Blues bespricht es immer im Doppelpark und Tom war da eben zu Gast und hat über die Folgen 5 und 6 geredet. Meine Empfehlung da, hört da gern mal rein. Und außerdem steht auch bei uns noch eine Besprechung an. Also wir haben keinen Termin, keinen festen, aber wir wollen in einer noch nicht näher bekannten Form die Staffel auch noch besprechen in einer etwas umfangreicheren Folge, einfach die restlichen Folgen 3 bis 8, die wir noch nicht besprochen hatten. Und ja, das werdet ihr in eurem Feed finden, irgendwann nach dem Ende der Staffel. Aber wartet nicht zu sehnsüchtig drauf. Also ich bin mir sicher, es wird andere Star Wars Podcasts geben, die schneller da über das Finale sprechen. Aber es kommt da auf jeden Fall was. Außerdem ist auch jetzt fürs neue Jahr schon ein paar Dinge geplant. Ich möchte gemeinsam mit Nico und vielleicht auch noch anderen Gästen so ein bisschen die Sequels feiern, da wir dieses Jahr 10 Jahre The Force Awakens haben und ich der Meinung war, es lohnt sich über die Sequels oder allgemein um vielleicht, was denn da vor 10 Jahren so im Star Wars Fandom los war, ein bisschen drüber zu sprechen. Außerdem wollen wir Dices of Destiny fortsetzen und auch bald unseren Rewatch-Marathon fortsetzen und endlich mal über Attack of the Clones Episode 2 sprechen. Ich weiß nicht, gibt's noch andere Dinge in der Pipeline? Also das Übliche, ich denke, Dennis hat bestimmt wieder Cost-Talks vorbereitet, außerdem sein Format Galactic Voices, hat er ja auch in unserer Jahresrückblicksfolge erzählt, ist fleißig in der Planung und da wird auch bald was kommen. Ja, ich glaube, das war alles, was ich noch an Infos hatte.
Es wird sicherlich was endlich mal zu Star Wars Jedi Fallen Order und Survivor geben. Das planen wir auch schon irgendwie seit Ewigkeiten. Es wird sicherlich auch weiter irgendwie keine Essays geben, ob jetzt von Dennis, von mir oder von sonst irgendwem. Darauf dürft ihr euch sicherlich auch freuen. Ansonsten, wir haben immer ganz viele Ideen und sagen immer, die wird es geben, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht zu viel ankündigen, nur damit es am Ende des Tages
in 2027
dann kommt.
ohne genaue Daten zu nennen, einfach mal, damit alle unsere Zuhörenden da draußen wissen, wir sind fleißig und haben viele Ideen für dieses Jahr und hoffen, wenn es keine äußeren Umstände gibt, dass wir unser erfolgreiches Jahr 24 auch in 25 fortsetzen können und hoffentlich mit euch allen da draußen am Zuhören. Und ich kann auch nur wieder sagen, wer uns da draußen zuhört und vielleicht noch ein paar extra Einblicke möchte, gerade so, wenn wir mal auf Cons unterwegs sind, das ein oder andere Foto oder eben bei unseren Dices of Destiny Folgen haben wir auch schon ein paar Auszüge aus den Star Wars Werken, die wir dann besprechen, die Lexikas und sowas, die Fact-Files haben wir da schon gepostet. Es wird auch jetzt im neuen Jahr spätestens auch zur Celebration auf jeden Fall Bilder und Videos vermutlich auf unserem Instagram-Account geben von Tom und meinen Erlebnissen in Japan. Und ja, deshalb kann ich allen nur empfehlen, wer vielleicht auch optisch einen kleinen Einblick in unseren Podcast oder in alles, was so uns mit Star Wars beschäftigt haben möchte, folgt uns auf Instagram. Oder wer Lust hat, mit uns ein bisschen in Kontakt zu treten und über aktuelle Serien oder was sonst so abgeht im Star Wars-Universum, der kann uns gerne kontaktieren. Wir haben auch einen Discord-Server, der hat noch nicht allzu viele Mitglieder, aber ist eine kleine, feine Runde und wir möchten, dass das ja langsam wächst und wir nicht einfach den Link irgendwo offen teilen möchten. Aber wenn ihr da Bock habt, drauf zu kommen, schreibt uns einfach eine E-Mail oder schreibt uns auf unserem Insta-Account an, dann schicken wir euch da den Zugangslink und dann könnt ihr da gerne drauf kommen. Ich glaube, haben wir alles abgearbeitet, Nico. Habe ich irgendwas vergessen?
Es wurde alles gesagt und wenn nicht, reichen wir es irgendwie nach. Aber okay. Ich glaube jetzt erstmal nicht.
Ja, dann überlasse ich dir unser Grußwort zum Ende, unser obligatorisches.
Möge die Macht mit euch sein.
Immer.